Was meine Mama denkt, was ich bei der Arbeit tue. Im Dunkeln vor dem PC sitzen mit viereckigen Augen. Was meine Freunde denken, was ich tue. Andere Länder hacken, um Spionen Zugang zu Serverräumen zu verschaffen. Was meine Geschwister denken, was ich tue. Irgendwas mit Einsen und Nullen oder doch Nullen und Einsen? Was ich wirklich tue, Deutschlands Digitalisierung voranbringen und das ganze Land am Laufen halten.
Jetzt beim ITZ-Bund bewerben und durchstarten auf digitalfürdeutschland.de.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
Mit Radis Erben sind wir wieder da, einen Tag nach dem 0:2 im letzten Saisonspiel gegen den FC Ingolstadt. Wir wollten eigentlich direkt nach dem Spiel ursprünglich uns zusammensetzen für eine Ausgabe von Radis Erben. Allerdings haben wir uns dann überlegt, dass wir erstmal wieder ein bisschen auf Zimmertemperatur runterkühlen. Gestern wäre es tatsächlich ein bisschen schwierig gewesen, weil sowohl Olli als auch meine Wenigkeit dann ein bisschen, ja, erbost waren darüber, was wir da gestern gesehen haben im Grünwalder Stadion. Olli, konntest du dich ein bisschen abkühlen?
Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem überwiegt schon die Enttäuschung. Natürlich haben wir den Klassenhalt frühzeitig geschafft, aber es wäre einfach viel mehr möglich gewesen und das ist das einfach das Enttäuschende. Und auch, dass man aus meiner Sicht am letzten Spieltag so fahrlässig dann auch den DFB-Pokal bzw. die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal einfach wegwirft und das hat für mich schon so einen faden Beigeschmack.
Also wir haben uns eine Stunde vor dem Spiel einfach brutal gewundert, was das soll, was wir von Michael Kölner vorgesetzt bekommen haben in Form der Aufstellung mit Becchirolo draußen, mit Lex gegen sein Ex-Team draußen und so weiter und so fort. Das war mir ehrlich gesagt ein komplettes Rätsel, was Michael Kölner wollte. Er ist mit einer Fünferkette aufgetreten gegen Ingolstadt. Man sagt immer leichtfertig, mit einer Offensive gewinnst du Spiele, mit einer Defensive die Meisterschaften. Das mag über eine Saison stimmen. Aber wenn ich im letzten Saisonspiel das Ding unbedingt gewinnen muss und Tore machen muss, dann kann ich so defensiv und so destruktiv nicht auftreten.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe es ja bei mir auch im Live-Ticker geschrieben. Also ich war sehr verwundert, dass er Lex vor allem gegen seinen Ex-Verein draußen lässt und auch den Becchirolo, der gegen Groß Asbach ja das Spiel gedreht hat. Also so spielt man gegen Ingolstadt nicht Fußball und wie man gegen Ingolstadt Fußball spielt, das hat der 60 in der Hinrunde bewiesen. Da hat 60 aus meiner Sicht einen phänomenalen Auftritt gehabt, leider am Ende nur 2-2. Aber so, wenn man quasi ins Pressing geht und dann die Ingolstadt sofort unter Druck setzt und vor allem mit heißen Offensivaktionen startet, dann bringt man den Gegner eben, hebt man ihn aus der Angel. Und das war eben gestern, was sich Michael Kölner da gedacht hat bei dieser Aufstellung. Also ich kann es nicht nachvollziehen, mit drei Innenverteidigern, ja, und beziehungsweise mit einer Fünferkette, aber mit drei Innenverteidigern zu spielen gegen Ingolstadt und dann mit so einer harmlosen Offensive. Also das habe ich, ich konnte ich nicht nachvollziehen.
Also ich bin tatsächlich auch heute noch fassungslos. Ich kann heute auch immer noch nicht dahinter blicken, was sich Michael Kölner vorgestellt hat. Ich habe zwischendrin, als es dann nach einiger Zeit tatsächlich mal eine Chance für 60 gegeben hat, mir gedacht, Mensch, der, wenn jetzt drin gewesen wäre, dann könnte sich Kölner auf die Schulter klopfen. Aber so einfach ist es nicht. 60 hat das Spiel absolut hochverdient verloren. Das muss man so deutlich unterstreichen. Ich möchte halt auch gar nicht auf die anderen Teams und auf die Tabellenstände und auf die Ergebnisse eingehen, weil mir da das Ganze wieder ein bisschen wärmer wird hier im T-Shirt.
Ich muss ganz klar sagen, also Michael Kölner hat wirklich einen Top-Job gemacht, wirklich jetzt in der Rückrunde, seit er von Daniel Bierhoff übernommen hat. Aber diese Aufstellung und auch damals schon gegen Rostock, wo Sascha Mölders auf die Bank gesetzt hat, das sind so Sachen, wo ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, was er sich gestern dabei gedacht hat, ob er die Ingolstädter möglicherweise überraschen wollte, aber aus meiner Sicht war es halt eben das falsche Signal an die Mannschaft und auch an den Gegner. Und ja, jeder macht Fehler, keine Frage. Es ist halt ärgerlich, dass es im letzten Spiel war, wo es auch noch um was ging. Natürlich hätten wir nicht mehr aufsteigen können, aufgrund der Ergebnisse, jetzt zum Beispiel in Duisburg. Aber zumindest hat der Trainer ja selber gesagt, am Freitag in der Pressekonferenz, es ist immer gut, wenn man mit einem positiven Ende aus der Saison rausgeht. Und das wäre halt eben ein Sieg gewesen oder zumindest ein Unentschieden.
Absolut. Und ich möchte auch nochmal betonen, also wie Michael Köllner die Mannschaft entwickelt hat, ist sensationell, ist richtig gut. Nichtsdestotrotz bekommt er von mir für dieses Spiel gestern die Note 6, weil da hat er sich einfach mal komplett verzockt mit dieser Aufstellung. Passt auch irgendwie nicht zusammen, was er dann im Anschluss gesagt hat. Das wäre eine einmalige Chance gewesen, gegen den ersten FC Nürnberg in dieser Konstellation dann in die Relegation zu gehen. Wie es mit so einer destruktiven Aufstellung dann tatsächlich was hätte werden sollen mit dem Sieg. Es ist mir ein Rätsel. Wollen wir das jetzt mal dabei belassen und fangen doch mal an, Olli, die einzelnen Positionen zu bewerten. Angefangen beim Torwart, bei Marco Hiller. Er hatte jetzt, glaube ich, bei den Gegentoren nicht so viel zu tun. Ich will noch vorausschicken, dass es nicht oft passiert ist bislang, dass ich 10 Minuten vor Ende ein Löwenspiel ausschalte und mich anderen Dingen zuwende. Gestern ist es passiert. Die letzten 10 Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Du hast Marco Hiller die 4 gegeben. Ich würde jetzt zu einer 3 tendieren. Ich glaube, bei den Gegentoren kann er nicht so viel machen. Warum hast du ihm die 4 gegeben?
Ja, weil ich sag mal so, der Torwart ist für mich auch so ein bisschen so eine Art Libero, so ein Sicherheitsfaktor hinten in der Abwehr. Und natürlich haben seine Vorderleute gestern alles andere als gut ausgesehen. Das muss man ganz klar anmerken. Aber ich erwarte mir einfach von einem Torwart auch mal, ich habe schon mal erwähnt vor einigen Wochen, ein Zu-Null-Spiel. Ich weiß nicht, wie viel Zu-Null-Spiele 60 jetzt in dieser Saison gemacht hat oder beziehungsweise Marco Hiller in dieser Saison gemacht hat. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Also viel zu wenig. In der Rückrunde waren es genau. Es hat 60 genau 2x0 gespielt gegen Jena und gegen Unterhaching und das ist einfach zu wenig. Natürlich braucht er dazu auch seine Vorderleute, aber er sollte jetzt schon mal, er hat sich ein bisschen fußballerisch verbessert, ja, aber ich erwarte mal von dem Torwart ein bisschen was anderes, einfach eine Ausstrahlung. Und die Ausstrahlung vermisse ich bei ihm einfach. Deswegen nur Note 4.
Die Defensive fängt beim Torwart an, absolut, gebe ich dir völlig recht. Und die Defensive, das war in den letzten beiden Jahren in der dritten Liga einfach so ein bisschen das Sorgenkind und wir beide finden, dass sich gerade in der Defensive etwas tun muss, jetzt in der womöglich sehr, sehr langen Pause, die es geben wird, bis es dann in der dritten Liga weitergeht. Also in der Defensive muss sich der TSV 1860 weiterentwickeln. Nochmal kurz zum Torwart. Marco Hiller hat sich weiterentwickelt, ich gebe dir recht. Ich glaube dennoch, dass Hendrik Bohmann nach wie vor der komplettere Torwart ist beim TSV 1860. Habe aber meine Zweifel, dass sein Vertrag dann doch noch verlängert wird.
Da gehe ich auch davon aus, dass Hendrik Bohmann den Verein verlassen wird. Gestern wurden ja die Spieler mehr oder weniger verabschiedet, die so nach dem Spiel gegen Ingolstadt am Trainingsgelände, die schon einen neuen Verein haben. Die haben alle ein Bildchen bekommen vom Verein. Die Spieler, deren Verträge auslaufen, aber noch nicht die Zukunft geklärt ist, die sind ohne Bild gegangen. Also deswegen ist die Zukunft noch offen von Hendrik Bohmann. Dennoch gehe ich davon aus, dass er den Verein verlassen wird. Du hast vorhin die Defensive angesprochen. Also für mich ist es die Achillesferse bei 60 auch im Punkto Schnelligkeit. Also ich sehe da wenig Schnelligkeit zum Beispiel in der Abwehrkette, außer bei Marius Wilsch. Der hat die nötige Schnelligkeit auf jeden Fall für die dritte Liga. Aber hier muss 60 auf jeden Fall nachrüsten.
Ja, das finde ich auch. Fangen wir doch mal gestern mit den Positionen an. Aaron Berzel, ja, das war noch einer der besseren gestern in der Defensive. Du hast ihm die 4 gegeben, ich würde mich mit der 4 anschließen. An den Gegentoren, glaube ich, trifft ihm keine Schuld.
Nein, das auf jeden Fall nicht. Er hat auch eine gute Offensivaktion gehabt. Nach einer Ecke von Daniel Wein hat er den Ball an den Pfosten geköpft. Das war nach vorne sehr gut. Hinten war er ein bisschen wackelig, deswegen Note 4.
Also Aaron Berzel, da sind wir natürlich auch gespannt, ob sein Vertrag verlängert wird, überhaupt keine Frage. Es gibt da bei den Fans die Hoffnungen, dass da jetzt schnell irgendwelche Neuigkeiten verkündet werden. Da werden wir später noch dazu kommen. Wir gehen nicht davon aus, dass das schnell gehen wird. Wir gehen eher davon aus, dass sich alle Vereine, nicht nur 60 München, da tatsächlich relativ lang Zeit lassen werden. Es ist nicht klar, wann es weitergeht mit der neuen Saison. Die Spieler sind ein Kostenfaktor und wenn man einen Spieler dann ja, 2 Monate später in diesen Zeiten unter Vertrag nehmen kann, dann spart sich der Verein eben auch eine ganze Menge Geld. Insofern glauben wir beide nicht, Olli, dass es da schnell irgendwelche Ankündigungen geben wird.
Ja, da gehe ich auch davon aus, dass sich da so schnell nichts tun wird. Günter Gorenzel hat es ja gesagt, jetzt ist mal ein Basispaket, sind die Grundlagen eben da Und alles Weitere sind ja eben dann neue Verträge und da werden wir wahrscheinlich noch die eine oder andere Woche warten müssen.
So, Aaron Wärtsilä haben wir bewertet. Dann kommen wir zu seinem Nebenmann, zu Dennis Erdmann. Dazu muss ich sagen, da muss ich mich wirklich ein bisschen zusammenreißen. Er hat zweite Liga gespielt. Ich finde, dass davon in dieser Saison und speziell gestern überhaupt nichts zu sehen war davon, dass Dennis Erdmann ein Zweitliga-Profi war mit Magdeburg. Ich muss mich ehrlich gesagt am Fernseher schon schämen, dem Gegner gegenüber, dem Schiedsrichter gegenüber. Er versucht von der ersten Minute bis zur letzten oder bis zu seiner Auswechslung immer irgendwelche Diskussionen anzufangen, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, irgendwo seinen Senf dazuzugeben, obwohl ihn die Situation persönlich überhaupt nicht betrifft. Es wird nur diskutiert, aber es werden keine Zweikämpfe gewonnen. Er ist langsam, er überzeugt mich überhaupt nicht. Und die Auswechslung, das war der absolute Gipfel, als sich die Bank da alles Mögliche hat anhören müssen von Dennis Erdmann. Also er müsste mal ein bisschen bei sich selber anfangen mit der Kritik. Das wäre vielleicht so ja etwas für die Zukunft.
Ich zitiere bei Dennis Erdmann einfach mal den AZ-Reporter Matthias Eicher. Der hat ihm eine 5 gegeben mit folgender Bewertung. Erneut Unsicherheitsfaktor, ließ sich nahe der Seitenlinie viel zu leicht vernaschen, beging mehrere Stellungsfehler und musste vorzeitig vom Rasen. Also damit ist eigentlich alles gesagt. Mehr will ich da gar nicht mehr dazu sagen zu Dennis Erdmann. Der war ein großer Hoffnungsträger am Anfang der Saison, war eine Empfehlung damals von Günter Gorenzel. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine ganz, ganz große Enttäuschung, Dennis Erdmann.
Ja, er hat noch einen Vertrag beim TSV 1860, Dennis Erdmann. Aber wenn sich die Defensive verstärken will beim TSV 1860, wenn die Defensive verstärkt werden soll, dann finde ich, ist das ein ganz großer Wackelkandidat. So, Note 5 hast du ihm gegeben, Note 5 schließe ich mich an. Dennis Erdmann gestern mit einer indiskutablen Leistung. Wenn wir bei den indiskutablen Leistungen sind, dann müssen wir bei Felix Weber weitermachen. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Er hat sich nicht wirklich für einen neuen Vertrag beworben gestern. Er durfte wieder von Beginn an spielen. Er hat den Fehler vor dem 0:1 gemacht. Er konnte überhaupt nicht überzeugen. Du hast ihm die Note 5 gegeben. Ich gebe ihm sogar die Note 6, weil das war gar nichts. Das war nicht Drittliga-tauglich. Das war schon gar nicht aufstiegstauglich. Das war überhaupt nichts. Wieder mal eine sehr, sehr zerfahrene Leistung von Felix Weber, bei dem es um so viel geht, um einen neuen Vertrag. Der wollte sich doch anbieten. Also ich kann das nicht verstehen.
Also empfehlen für höhere Aufgaben konnte er sich sowieso nicht. Das ist klar. Und man darf aber trotzdem eines, Tobi, nicht vergessen, er hat lange nicht gespielt. Jetzt kann man sagen, das wäre eine Ausrede. Also ich sehe schon so, wenn ein Spieler nicht regelmäßig spielt, dann wäre er natürlich nicht besser. Aber Felix Weber ist ja auch Kapitän oder war Kapitän von 60 München. Also da erwarte ich eine andere Performance. Und ich gehe davon aus, dass sich die Wege zum Saison, also jetzt eben trennen werden. Und von mir bekommt er eben die Note 5. Und ich glaube, er muss sein Glück woanders versuchen.
Dann sind wir bei Herbert Paul eingewechselt und dann vom Platz geflogen mit der Notbremse, als er da viel zu spät gekommen ist. Eine komplett berechtigte rote Karte von uns beiden gibt es die Note 5 für Herbert Paul. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Er hat teilweise Spiele dabei, wo er mir gefällt, dann wieder Spiele, wo es wirklich problematisch aussieht. Hängt auch so ein bisschen mit den Gegenspielern zusammen, die er hat. Auch er ein absoluter, ich würde mal sagen, Wackelkandidat, Herbert Paul. Auch sein Vertrag läuft aus. Auch bei ihm bin ich skeptisch, ob es bei 60 München weitergeht.
Prinzipiell muss ich sagen, bei Herbert Paul, er hat die Anlagen, aber ab und zu hat er solche Aussätze drin, auch in der letzten Saison. Ich glaube, er ist letztes Jahr 2 oder 3 Mal vom Platz geflogen. Das muss er einfach abstellen, wenn er denn in der dritten Liga Fuß fassen will.
Dann kommen wir zu Leon Klaassen. Er ist für mich ganz sicher einer, der eine Zukunft hat in der Löwendefensive. Leon Klaassen, du hast ihm die 4 gegeben, ich habe ihm die 3 gegeben. Also man sieht schon, dass er einer ist für die Zukunft, finde ich. Jetzt mal ganz abgesehen von dem Spiel gestern.
Ja, absolut. Aber er muss halt auch mal, sagen wir, regelmäßig spielen, mal 3, 4 Spiele hintereinander machen. Und das war jetzt momentan ja nicht so der Fall. Ich habe ihm eine 4 gegeben. Ja, weil das Spiel war gestern ja aus 60 Sicht ja nicht so toll. Deswegen muss man auch das Spiel, die Spielwertung insgesamt sehen und deswegen Note 4. Du hast den Philipp Steinhardt vergessen. Willst du damit anfangen?
Können wir gerne machen. Philipp Steinhardt, auch einer, finde ich, der nicht mehr überzeugen kann in der Defensive von 60 München. Letztes Jahr war er noch dieser große Vorbereiter, konnte das damit ein bisschen kaschieren. Das ist dieses Jahr auch nicht mehr so gewesen, finde ich. Seine Flankenläufe okay, aber auch da läuft ganz viel ins Leere. Auch da landen viele Bälle auf der Tribüne oder im Tor aus. Insgesamt Philipp Steinhardt, finde ich, ein Wackelkandidat in der Viererkette bei 60 München, auch wenn er noch Vertrag bis 2021 hat. Gestern habe ich ihm die Note 5 gegeben. Schließe mich deiner Bewertung an.
Ja, da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Also eben Note 5 aus meiner Sicht eben auch. Und natürlich darf man aber auch eines, Tobi, nicht vergessen, ein Außenspieler in der Verteidigung ist immer nur so gut wie die Innenseite, also wie die Kette sozusagen, beziehungsweise die Innenverteidiger. Und das muss man dazu natürlich mit einberechnen. Aber er hat wirklich schon eine bessere Saison gespielt als in dieser Jahr.
So, wer, finde ich, in dieser Saison besser performt hat als letztes Jahr, ist Marius Wilsch, finde ich persönlich. Er ist auch einer, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er nächstes Jahr zum Stamm gehört. Er hat von dir die Note 4 bekommen. Ich würde sogar sagen, es war die Note 3 gestern. Also ich würde ihm eine Note besser geben. Wilsch, der übrigens tatsächlich bis 2023 Vertrag hat. Also da müssen wir uns, was die Vertragslage angeht, überhaupt keine Gedanken machen. Er ist, wenn ich ihn insgesamt bewerten darf, auf die Saison gesehen, er ist wahnsinnig schnell unterwegs, ein sehr schneller Spieler. In gewissen Situationen müsste er sein Köpfchen dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr einschalten. Wie siehst du das?
Ja, also für mich ist er auf jeden Fall eine der positiven Erscheinungen dieser Saison gewesen, weil man darf eins nicht vergessen, eigentlich ist er ein Offensivspieler und er wurde von Daniel Birovka damals schon umfunktioniert. Ich glaube, es war sein erstes Spiel, hat er damals in Chemnitz gemacht beim 1:0-Sieg, war auch Torvorbereiter damals für Leon Klaassen. Ja, du musst in der Aufgabe auch wachsen und es ist natürlich ein Vorteil, dass er früher oder dass er weiß, wie ein Offensivspieler tickt. Ja. Er kann sich da reinversetzen auf seiner neuen Position und es ist natürlich ein Vorteil für ihn und man muss ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ich sage ganz klar, er ist nächstes Jahr ein Fixspieler, ein Stammspieler, absoluter Stammspieler und ich freue mich auch auf die nächste Saison bei ihm.
Ich freue mich auch auf die nächste Saison von Daniel Wein. Wenn er denn vielleicht ein bisschen konstanter spielt auf der Mittelfeldposition, ist er definitiv daheim in der Innenverteidigerposition auf verlorenem Posten. Das haben wir jetzt in einigen Spielen gesehen. Gestern mit einer durchwachsenen Leistung, ich würde sagen 3,5. Du hast gesagt Note 3. Also eine durchschnittliche Leistung gestern von Daniel Wein.
Ja, wie gesagt, das sehe ich auch so, deswegen habe ich ihm die Note 3 gegeben, doch ich musste da widersprechen. Für mich ist Daniel Wein ein Allrounder, er kann hinten spielen, auch in der Zentrale, im Mittelfeld. Also und das ist auch positiv für den Trainer auch, ja, so einen Spieler zu haben, der variabel ist.
Sein Vertrag noch bis 2021 bei 60 München. So, ein absoluter Shootingstar dieser Saison, finde ich persönlich, ist Dennis Dressel. Der hat sich so weiterentwickelt, allein dieser Hattrick gegen Unterhaching, sensationell. Er ist richtig kaltschnäuzig im Abschluss. Er spielt eine richtig gute Rolle im Mittelfeld. Ich freue mich auf seine nächste Saison, die er hoffentlich bei 60 München spielen wird. Er hat den Vertrag bis 2021, aber das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, vermute ich. Du hast ihm gestern die 4 gegeben, ich würde ihm die 3 geben.
Ja, wie gesagt, also für mich ist er auch einer der großen Hoffnungsträger. Ich muss vor allem auch sagen, und da muss ich den Trainer auch wieder loben, Michael Kölner, Dennis Dressel hat eine brutale Entwicklung gemacht jetzt in der Rückrunde, also wirklich einen Sprung gemacht. Also er ist wirklich, war wirklich ein Kritiker von ihm noch in der Vorrunde, aber Michael Kölner hat ihn wirklich weiterentwickelt und ich freue mich auf ihn und vor allem hoffe ich auch, dass der Verein ihm auch einen längerfristigen Vertrag geben kann, weil man muss ja eins wissen, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, dann kann er den Verein 2021 ablösefrei verlassen.
Efkan Bekirolo hat auf der Bank begonnen gestern, nachdem er 2 Tore in Groß-Asbach gemacht hat, nachdem er es erst ermöglicht hatte, dass die Hoffnung weiterleben durfte bis zum 38. Spieltag. Er fand sich dann wieder auf der Bank. ich habe es gesagt, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Er hat nochmal alles versucht, hat von dir eine 3 bekommen. Ich gebe ihm auch eine 3 gestern. Sein Abschiedsspiel, Efkan Bekirolo, dass das von der Bank aus stattfindet, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Ja, ich auch nicht, weil es hat ja eigentlich alles für ihn gesprochen, dass er spielt jetzt in seinem letzten Spiel möglicherweise mit der guten Leistung in Groß-Asbach und dann so ein Spieler. Natürlich verabschiedet er sich in die Türkei, alles klar. Aber ich sag mal, wenn du Ingolstadt bezwingen hättest wollen, dann hätte er einfach spielen müssen. Und ja, das ist traurig, aber nein, jetzt ist die Saison vorbei, wir sind Achter geworden, alles gut und Bekirolo wird sicherlich seinen Weg gehen. Ich gehe davon aus, dass Erol Bulut, ehemalige Löwe, ihn bei Alanyaspor auch nochmal einen richtigen Schliff verpasst also und dann auch vor allem im Zweikampf noch besser wird, also im defensiven Zweikampf.
Wovon ich nicht ausgehe, ist, dass Tim Rieder dem TSV 1860 erhalten bleiben wird, was extrem bitter ist, was extrem schade ist, weil er der Stabilisator im Mittelfeld ist. Der absolute Anführer im Mittelfeld, Tim Rieder. Ich gehe schwer davon aus, dass er nach Augsburg zurückgehen wird. Du hast ihm 3 gegeben, ich gebe ihm die 3. Es wird ein schmerzlicher Verlust werden, Tim Rieder.
Ja, also momentan sieht es nicht so aus, dass 60 ihn halten kann, was ich natürlich immer noch hoffe, weil für mich ist Tim Rieder neben Sascha Mölders der Spieler der Saison gewesen. Und was der für eine Qualität hat, hat man in den letzten Wochen immer wieder gesehen und auch als Mensch überragend. Ja, es ist kein Stinkstiefel, es ist einer, der wirklich seinen Job macht und sich absolut mit dem TSV 1860 identifiziert. Ich hoffe, dass es vielleicht doch noch irgendwie Klick macht bei 60, dass man irgendwo Geld auftreibt, dass man diesen Spieler langfristig an sich binden kann. Denn für mich wäre das eigentlich der Kapitän der Zukunft.
So, wohin die Zukunft von Prinz Osei Owusu geht, das ist sehr fraglich. Er ist in dieser Saison wieder als Joker in Erinnerung geblieben, allerdings nicht als Startspieler. Gestern stand er in der Startelf. Er ist von Arminia Bielefeld ausgeliehen, dass er nächstes Jahr und nächste Saison in der Bundesliga spielen soll. Dafür fehlt mir die Vorstellungskraft, ein komplett saft- und kraftloser Auftritt von Prinz Owusu. Er hat überhaupt nicht überzeugt, hat überhaupt nicht ein Spiel gefunden. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass er mitspielt, ehrlich gesagt. Note 6 von dir, Note 6 von mir. Ich weiß nicht, was das soll oder wovon er ausgeht, wo er nächstes Jahr spielt. Es war kein Bewerbungsschreiben dafür, dass ihn 60 weiter ausleiht. Und es war schon gar kein Bewerbungsschreiben, dass er in die Bundesliga zu Arminia Bielefeld wechselt.
Also ich war gestern mal vor allem schockiert, was er für eine Ballannahme hat. Also im Sinn, glaube ich, 2, 3, 4 Mal einfach hat er Stockfehler gehabt. Also das siehst du nicht mal in der Kreisliga, ja, sowas. Also ich war echt schockiert. Und wie soll er dann von der Bundesliga dran? Also ich muss sagen, Prinz Owusu, super Mensch, alles gut. Aber wie er sich da gestern präsentiert hat, also ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen.
Jo, ich weiß, was du meinst. Dann sind wir bei Sascha Mölders angelangt. Ja, also es war Bemühen erkennbar. Ich würde ihm die 3,5 geben, du hast ihm die 4 gegeben. Es war jetzt nicht das beste Saisonspiel von Sascha Mölders, wo ich persönlich so skeptisch bin wie schon länger nicht mehr, ob er seinen Vertrag verlängert bekommt beim TSV 1860. Da hört man eigentlich nur das Schweigen im Walde zuletzt. Und die Frage ist, ob Sascha Mölders da so lange drauf wartet, auf diese Verlängerung, oder ob er sich sagt, na gut, dann wechsle ich irgendwo anders hin oder beende meine Karriere, aber auf dieses Theater habe ich keine Lust mehr.
Aber eins kann ich verraten, Tobi, also was ich weiß, Sascha Mölders hat bei 60 erste Priorität und das nicht nur, weil Hasan Ismail ihn immer wieder heraushebt in seinen Beiträgen auf Facebook und Sascha Mölders ist einfach das Gesicht von 60 und ist eigentlich Wahnsinn. Der Mann ist 35 Jahre alt und es spricht ja nicht unbedingt, sage ich mal, für die anderen Spieler, dass einer mit 35 ihnen quasi voraus ist. Ja, natürlich hat der Sascha Bundesliga gespielt mit dem FC Augsburg und alles. Ja, aber da sollen sich die anderen noch mal ein bisschen strecken, dass sie ihm auch noch vielleicht auch mal das Wasser irgendwann reichen können. Und der Mann ist 35 Jahre alt und ist trotzdem neben Tim Rieder für mich der beste Spieler der Saison gewesen. Und das ist eigentlich auch traurig für seine Nebenleute, muss ich ganz klar sagen.
Auch einer der Besseren in dieser Saison ist Stefan Lex. Er müsste vielleicht noch ein bisschen konstanter werden. Warum er gestern nur eingewechselt wurde, Auch das, ich habe es gesagt, ist mir ein völliges Rätsel. Ich kann es immer noch nicht verstehen und ich werde es auch nicht verstehen. Da könnte mir Michael Köllner noch so viele Argumente liefern. Ich werde es nicht verstehen, den gegen Ingolstadt nicht zu bringen. Du hast ihm die 3 gegeben, mit der 3 schließe ich mich an. Stefan Lex, auf ihn, ja, glaube ich, dürfen wir uns auch in der nächsten Saison freuen. Er hat noch Vertrag bis 2022, also insofern, das ist jetzt kein Thema, worüber wir uns Gedanken machen müssen.
Er hat ja auch gestern eigentlich die größte Torschance gehabt. Jetzt klammern wir mal den Lattenkopfball von Aaron Berzel aus. Da hat er ja den Knaller wirklich zu einer Zwangsparade gezwungen. Da haben wir gleich gesehen, da ist gleich ein frischer Schwung reingekommen mit Stefan Lex. Und ich finde es halt schade, dass er ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein nicht von Beginn an spielen darf. Und wer mal Fußball gespielt hat, weiß, gegen den Ex brennt man immer ganz besonders. Und auf diesen Joker hat Michael Köllner leider nicht gestern nicht gesetzt, aber ich denke, beim nächsten Mal wird er schon anders machen.
Jetzt würde ich sagen, Olli, das müssen wir jetzt in Radis Erben machen, weil wir werden die Taktzahl natürlich jetzt, wenn die englischen Wochen vorbei sind, die sind ja jetzt vorbei, ein bisschen zurückfahren mit unserem Podcast, dass man mal so ein bisschen vielleicht auch vorausblickt, wer ist nächstes Jahr dabei, wer ist nicht mehr mit dabei. Also Marco Hiller ist definitiv dabei, hat Vertrag bis 2022. Hendrik Bohnmann, haben wir schon gesagt, sein Vertrag läuft aus. Wir gehen nicht davon aus, dass wir ihn nächstes Jahr noch im Löwentrikot sehen. Tom Kretschmer, sein Alter spricht eben dafür, dass er der neue zweite Torwart bei 60 München wird. Das mal die Torwartposition. Ist dem was hinzuzufügen?
Ja, das sehe ich auch so. Auch wenn ich sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel Manager wäre und Geld zur Verfügung hätte, würde ich auf jeden Fall noch einen ambitionierten Torwart aus der zweiten Liga verpflichten, der möglicherweise auf der Bank sitzt. Ich denke da zum Beispiel an Vitus Eicher vielleicht. Also als Beispiel, wenn ich jetzt eben Football-Manager spielen dürfte, ja, oder einen Torwart, der auch am Fuß ganz gut ist, da ist Vitus natürlich jetzt nicht unbedingt der Kandidat. Aber wenn ich mir zum Beispiel den Marco Knaller von Ingolstadt ansehe, der ist zweiter Torwart. Der hat eine Riesenleistung jetzt in den letzten Wochen gebracht. Ich kann mich erinnern an das Spiel in Meppen, wo er auch seine Mannschaft vor dem Rückstand bewahrte und dann Ingolstadt am Ende 2-0 in Meppen gewonnen hat. Also das sind halt so Spieler, wo ich sage, ja, da würde sich 60 auch auf der Torwartposition verbessern. Aber 60 setzt eben aufs Eigengewächs Marco Hiller und das muss man halt dann eben auch akzeptieren.
Kommen wir zu den Innenverteidigern. Dennis Erdmann hat Vertrag bis 2021. Mit solchen Leistungen wie gestern kann ich mir nicht vorstellen, dass ihn jemand abwerben möchte. Insofern gehen wir mal davon aus, dass er auch nächstes Jahr zum Team von 60 München gehört. Felix Webers Vertrag ist ausgelaufen heute. Dementsprechend glauben wir, dass der Kapitän sich eine andere Aufgabe suchen wird. Bei 60 München gehört ihm wahrscheinlich keine Zukunft. Aaron Berzels Vertrag, da sieht die Zukunft anders aus. Also der würde 60 schon gut zu Gesicht stehen, nur es tut sich eben herzlich wenig, was die Vertragssachen angeht. Sein Vertrag läuft ebenfalls heute aus oder ist heute ausgelaufen. Ihm würden wir uns natürlich nächstes Jahr wünschen im Trikot von 60 München. Semih Belkahia, er hat jetzt verletzt gefehlt nach Corona. Sein Vertrag läuft bis 2021. Er ist sicher ein Innenverteidiger für die Zukunft. Und dann haben wir noch einen anderen Innenverteidiger, Niklas Lang, dessen Vertrag läuft aus, also ein 18-jähriges Talent. Da gehe ich wiederum davon aus, dass man diesen Vertrag schon irgendwie verlängert bekommt.
Ja, da gehe ich auch davon aus, er muss ja auch eine Entwicklung gemacht haben im Training, was man so hört. Und ich gehe davon aus, dass mit ihm verlängert wird, ja.
So, dann haben wir 3 Linksverteidiger, die nominell unter Vertrag stehen. Philipp Steinhardt bis 2021, Leon Klassen bis 2021 und Maxim Gräßler, 17 Jahre alt. Auch er hat einen Profivertrag bis 2023. Auf der Linksverteidigerposition wird sich nichts tun. Das wird so bleiben. Allerdings gehe ich schon davon aus, Olli, dass Leon Klassen Philipp Steinhardt das Leben richtig schwer machen wird.
Ja, für ihn spricht einfach das Alter und die Jugend und die Zukunft vor allem. Ich denke, also ich gehe schwer davon aus, dass 60 seine Mannschaft im nächsten Jahr sehr verjüngen wird. Und da ist halt eben auch Leon Klassen ein Fixpunkt aus meiner Sicht.
Dann haben wir 3 Rechtsverteidiger unter Vertrag, beziehungsweise hatten 3 Rechtsverteidiger unter Vertrag. Da wird sich vermutlich irgendwas tun. Da wird Günter Gorenzel was auftreiben. Denn der Einzige, der noch weiter Vertrag hat, ist Marius Wilsch. Herbert Pauls Vertrag läuft aus. Wir gehen nicht davon aus, dass er bleibt. Und Erik Weger, da gilt das Gleiche. Auch da werden sich die Wege mit Weger trennen.
Also bei Herbert Paul bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie der Verein entscheiden wird. Also das ist so eine 50-50-Chance. Erik Weger wird den Verein verlassen nach 19 Jahren bei 60 München. Ich sehe ihn eher in der Regionalliga, muss ich ganz klar sagen. Guter Junge, war ja damals auch Kapitän der U19, die bis ins Halbfinale vorgestoßen ist der deutschen Meisterschaft. Ja, aber ich sehe ihn trotzdem. Eigentlich ist er, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ein Regionalligaspieler.
Defensives Mittelfeld. Quirin Moll hat Vertrag bis 2021, war nicht seine Saison. Dann Tim Rieder, er wird vermutlich nach Laie zum FC Augsburg zurückkehren. Und Daniel Wein hat Vertrag bis 2021. Also im defensiven Mittelfeld stehen zwei Spieler nach wie vor zur Verfügung. Ja, und dann hoffen natürlich alle, dass Tim Rieder erhalten bleibt.
Ja, und wenn Tim Rieder nicht gehalten werden kann, dann muss einfach Quirin Moll spielen. Quirin Moll hat Zweitliga-Erfahrung. Also es ist ein guter Fußballer, der war halt lange verletzt, hat einen Kreuzbandriss gehabt, aber dann muss der Trainer oder Michael Kölner ihm auch das Vertrauen schenken und nicht für ein Spiel nur, sondern auch mal über eine längere Zeit, weil ich behaupte, er wird es auch wieder zurückgeben.
Drei Positionen im zentralen Mittelfeld. Efkan Bekirolo verabschiedet sich. Dennis Dressel hat noch ein Jahr Vertrag. Und Christian Böhnlein, da werden sich die Wege auch trennen. Das ist schon klar. Also ein zentraler Mittelfeldspieler mit Dennis Dressel. Das ist gut, dass es Dennis Dressel ist, dass der bleibt. Andererseits musste natürlich dann auch was getan werden.
Ja, vor allem im Schnelligkeitsbereich braucht 60 Neuzugänge bzw. Verstärkung. Also auch ein Mittelfeldspieler, der auf jeden Fall 10 plus machen kann, wie Efkan Bekirolo zum Beispiel, wenn man überlegt, ja, der war ja lange verletzt und ich glaube, er hat 8 Saisontore. Bitte jetzt, leg mich nicht fest, aber ich glaube, es waren 8 Saisontreffer und er hätte, wenn er nicht so lange verletzt gewesen wäre, auch bestimmt 10 plus geschafft. Also das, was sein Ex-Trainer Daniel Birovka immer gefordert hat bei ihm, also wenn du als Mittelfeldspieler 10 Tore plus machst, dann hast du, ist das schon eine Hausmarke. Und solche Spieler braucht es, vor allem auch schnelle Spieler, ja, die auch einen guten Zweikampf haben. Und ja, das wird eine große Aufgabe für Günter Gorenzel.
Ich komme bei Bekirolo jetzt auf 10 Saisontore, aber ich würde mich jetzt auch nicht drauf festnageln lassen. Das der Vollständigkeit halber, dann kommen wir
zu... Tobi, ja. Du hast die Statistik vor dir, also ich habe es da nicht, wahrscheinlich habe ich die 2 Tore von Groß Asbach vergessen, dann sind es natürlich 10 und dann ist das eine Top-Quote für einen Mittelfeldspieler, vor allem wenn man bedenkt, dass er so lange verletzt war. Ich habe jetzt nicht in die Statistik reingeschaut, ich bin davon ausgegangen, dass es 8 waren, aber wenn du sagst, es waren 10, dann waren es 10.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht alles sofort, was im Internet steht, deswegen ein kleines Fragezeichen noch dahinter. Bei mir steht 10, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und dann haben wir das eingeordnet, was Efkan Bekirolo angeht. Die größte Baustelle aus meiner Sicht ist das offensive Mittelfeld für Günter Gorenzel und die kommende Saison. Timo Gebhardt, ich kann es mir nicht vorstellen. Er ist 31, er wirkte in dieser Saison wie 36. Ich glaube nicht, dass es unter diesen Voraussetzungen für Timo Gebhardt bei 60 München weitergeht. Und der andere offensive Mittelfeldspieler, Simon Severings, der wird den Verein ebenfalls verlassen.
Also bei Severings gehe ich fest davon aus, dass er nicht mehr weitermacht hier. Ich sehe seine Zukunft auch eher in der vierten Liga. Timo Gebhardt würde ich mir noch nicht abschreiben. Bei 60, weiß ich, ob er eine Zukunft bei 60 hat. Ich würde es persönlich schade finden, weil er einfach eine riesen Qualität hat. Aber er ist halt leider auch verletzungsanfällig, obwohl er, jetzt sage ich mal, bei 60 jetzt in dem letzten halben Jahr mehr oder weniger nicht mehr verletzt war. Aber er muss auf jeden Fall Gewicht abbauen, also dass er einfach auch spritziger wieder wird. Und wenn ich mich an den jungen Gebhardt erinnere, das war phänomenal. Also der hatte eigentlich das Potenzial für die Nationalmannschaft, dass der Weg dann in eine andere Richtung gelaufen ist, ist schade. Aber das wird Timo selber wissen.
Auch eine große Baustelle links außen. Benny Kinds Vater, sein Vertrag ist ausgelaufen, genauso der von Nico Karger. Nico Karger war lange verletzt, konnte nicht mehr an seine alten Leistungen anknüpfen. Beide werden vermutlich 60 München verlassen.
Ja, aber da muss ich sagen, also ich sehe das ein bisschen differenziert. Also Benny Kinds Vater hat Riesenqualitäten, hat auch einen guten Abschluss. Wir erinnern uns an das Spiel, das Entscheidungsspiel gegen Saarbrücken, hat er den Elfmeter rausgeholt, den Sascha Mölders zum 1:2 verwandelt hat. Und dann auch natürlich das letzte Heimspiel in der Vorsaison gegen Fortuna Köln, wo er, ich glaube, das 2:1 oder das 2:0 macht gegen die Kölner eben. Und das war ja dann mehr oder weniger auch der Klassenerhalt. Also der Mann hat Qualität und hat eine gute Technik, ist schnell. Für meinen Geschmack kam ein bisschen zu wenig zum Einsatz jetzt in der Rückrunde, aber der Trainer wird sich was dabei gedacht haben. Und bei Nico Karger, das habe ich schon mehrmals gesagt, hier bei Radis Erben, er hat einfach auch zu wenig Spielpraxis gehabt, ja, um dann ihn auch dann fair bewerten zu können.
Rechts außen, da sieht es etwas rosiger aus, was die Zukunft angeht bei 60 München. Fabian Greilinger hat da mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal. Vertrag bis 2021. Er hat durchaus positiv auf sich aufmerksam gemacht. Glaubst du, dass er da sich nächstes Jahr festbeißen kann als Stammspieler?
Ja, ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Und der Vorteil von Fabian Greilinger ist ja, dass er auch flexibel auf den Seiten spielen kann, beziehungsweise selbst auch in der Mitte, in dem Kölner System. Also er hat einen riesengroßen Willen und der will unbedingt und das ist ein Eigengewächs, wenn man es so nimmt. Und das wird wahrscheinlich die Zukunft von 60 München sein. Es sei denn, irgendeiner von 60 gewinnt im Lotto und kann dann Winter Gorenzel ein paar Spieler bescheren. Aber Fabian Greilinger hat jetzt im letzten Heimspiel gegen Unterhagen bewiesen, dass mit ihm zu rechnen ist und darauf dürfen sich die Fans freuen.
Jetzt wissen wir, wo Robert Reisinger gestern war. Er war beim Lotto spielen, deswegen war er nicht im Stadion, Olli.
Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, dass das in so einem wichtigen Spiel, er hat ja schon auch beim Derby gegen den FC Bayern auf der Tribüne gefehlt, auch gestern nicht im Stadion war und das ist aus meiner Sicht bezeichnend. Natürlich kann es sein, dass der Präsident mal im Urlaub war, aber ich sage mal so, man sollte seinen Terminkalender so legen, dass sich das einfach, dass es einfach nicht kollidiert, das Ganze. Und wenn 60 das letzte Saisonspiel hat, wo es noch um den Aufstieg geht oder beziehungsweise um den dritten beziehungsweise vierten Platz, dann sollte man als Präsident schon anwesend sein, weil die Fußballabteilung ist, wie wir alle wissen, die größte beim TSV 1860. Beziehungsweise diese Abteilung ist die größte im Verein und da sollte man bei so einem Spiel schon anwesend sein.
Hängende Spitze, Stefan Lex ist weiter unter Vertrag, haben wir gesagt. Auf ihn freuen wir uns in der nächsten Saison. Noel Niemann wird 60 verlassen, wechselt zu Arminia Bielefeld. Und dann haben wir noch drei Mittelstürmer unter Vertrag gehabt. Owusu, wir gehen nicht davon aus, dass sein Vertrag verlängert wird. Sascha Mölders hängt in der Luft. Da würden wir uns freuen, wenn er ein Jahr dranhängt. Und Markus Ziereis wird 60 München verlassen.
So ist es, ja. Und da muss 60 auf jeden Fall einen Stürmer auch finden, der auch mal Mölders ersetzen kann. Ich denke da zum Beispiel an Philipp Hosiner aus Chemnitz, der ist jetzt mit seinem Verein abgestiegen. Und das war ja schon im Herbst ein Kandidat für mich, ja. Auch ich weiß, Daniel Birft hat sich über ihn damals Gedanken gemacht, aber hieß es dann, er sei zu teuer, ist dann leider nach Chemnitz gewechselt und hat dort gezeigt, dass er auch auf jeden Fall noch dritte Liga spielen kann. Philipp Hosiner war ja mal bei 60 München. Ja, und so einen Spieler könnte ich mir bei 60 vorstellen. Bei den Fans tickt ja immer noch so der Gedanke, dass möglicherweise Manuel Schäffler zurückkehren sollte. Also diesen Wunsch muss ich den Fans leider nehmen, weil Manuel Schäffler verdient das Doppelte von Sascha Mölders. Und was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen. Und außerdem, was man so hört, soll Manuel Schäffler zum Hamburger SV wechseln.
Dann steigen sie auf. Mensch, dann steigen die Hamburger auf in die Bundesliga. Ich bin mir relativ...
Aber ich muss sagen, Chapeau, Manuel Schäffler, der hat brutal viele Tore gemacht in der zweiten Liga. Ich glaube, er ist Zweiter in der Torschützenliste geworden, hinter Fabian Klos von Arminia Bielefeld. Also muss sagen, Hut ab. Also hätte ich ihm jetzt nicht so zugetraut und spricht ganz klar für seine Qualität.
So, jetzt müssen wir noch zwei Sachen einordnen, Olli. Wir haben in der letzten Woche gehört, dass es ein Basispaket, wie es Günter Gorenzel angesprochen hat, geben wird. Also dass wieder mal Hasan Ismaik zahlt, und zwar eine ganze Menge Geld. Allerdings, und das hat Günter Gorenzel gestern gesagt, es wird so ein bisschen die Erwartungshaltung gedämpft. Deine Überschrift heute bei die Blaue 24, wird jetzt eingekauft, Löwen, Gorenzel dämpft die Erwartung. Er sagt, das ist ein Basispaket, um quasi diese Verluste mit Corona abzufedern, um mehr oder weniger unfallfrei durchzukommen für die nächste Saison. Und Hasan Ismaik sagt dann bei Facebook, wir wollen nächstes Jahr wieder angreifen. Die erste Frage, wie passt das zusammen, Olli?
Ja, also, dass Hasan Ismaik immer ein bisschen euphorisiert ist, das wissen wir schon aus 9-jähriger Erfahrung. Er versucht das Ganze halt positiv zu verkaufen. Er ist ein Mann, der Träume hat jetzt diesen Satz von ihm, dass wir wieder angreifen wollen, den würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen, weil es ist doch völlig normal, man muss sich das mal überlegen. Wenn man jetzt bei einer Firma arbeiten würde und würde sagen, alles ist scheiße, das ist nicht der richtige Sprachgebrauch. Und er will halt die Leute motivieren, denke ich mal. Das war der Hintergrund seiner Aussage beziehungsweise seines Posts. Er will den Fans Freude machen beziehungsweise auch für die nächste Saison vorbereiten. Und ich sage mal so, wir geben nächstes Jahr wieder Gas oder wir greifen wieder an, heißt ja auch, dass es wieder losgeht. Also das heißt nicht, dass man jetzt Millionen investiert in irgendein Projekt, sondern er hat ja Millionen investiert in Form von Darlehen. Aber man freut sich ja doch, wenn die Saison, wenn man mal Fußball gespielt hat, weiß man, wenn die Saison vorbei ist, dann freut man sich schon wieder auf die nächste. Dann ist es eine Floskel, würde ich schon fast sagen, und nächste Saison greifen wir wieder an. Also das heißt jetzt nicht, impliziert jetzt nicht, dass man jetzt um die Spitze spielen will, weil für die Spitze braucht 60 eigentlich richtige Investitionen und die sehe ich momentan nicht.
Jetzt die andere Frage. Ich höre immer wieder unter vorgehaltener Hand von anderen Drittliga-Teams, dass denen das Wasser bis zum Hals steht, dass sie nicht überleben, wenn es keine Zuschauer geben sollte in der neuen Saison. Also dass da bei einigen Teams, habe ich zumindest so gehört, im November das Licht ausgeht. Das ist eine. Und das andere, das von Günter Gorenzel angesprochene Basispaket. Wenn ich ins Autohaus gehe und ein Auto mit Basispaket kaufe, dann habe ich keine Sitzheizung, dann habe ich keine Metallic-Lackierung, dann habe ich...
Und keine Alufelgen möglicherweise. Ja.
Keine Alufelgen. Es bringt mich nach Verl und nach Magdeburg, aber es macht nicht so viel Spaß. Oder wie soll ich das deuten?
Herr Tobi, wir waren doch letztens beim Vorstand der Bayerischen, Martin Greffer, der hat doch gesagt, woran es unter anderem hakt. Der TSV 1860 leistet sich das Grünwalder Stadion, die Kosten für dieses Stadion liegen bei rund 1,5 Millionen Euro. Also höher als zum Beispiel der Betzenberg in Kaiserslautern. Und der Betzenberg in Kaiserslautern ist ein WM-Stadion. Und da muss man einfach auch den Hebel ansetzen und möglicherweise eine Mietminderung erwirken bei der Stadt München. Und darauf hofft eben auch Martin Gräfer zum Beispiel.
Also das ist wirklich die Frage, ob es da finanziell tatsächlich noch ein bisschen mehr gibt als ein Basispaket, ob da vielleicht noch ein bisschen Sonderausstattung und Spaß mit dazu kommt.
Tobi, man muss sich doch das mal vorstellen. 60 bezahlt, jetzt klammern wir mal die Allianz Arena aus, aber 60 bezahlt für sein Stadionpaket rund 1,5 Millionen Euro in der dritten Liga.
Also wie viel war es im Vergleich in der Allianz Arena? Wie viel war das?
Ja, aber Allianz Arena war, erstmal haben wir in der Allianz Arena in der zweiten Liga Fußball gespielt. Das in der Allianz Arena lag ungefähr bei 4 Millionen. Da waren auch die Werbeeinnahmen ganz andere. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und die TV-Gelder. Das ist natürlich klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Nur ein verrottetes Stadion wie das Grünwalder, das ja eigentlich eine Ruine ist, zahlt 60 München an die Stadt München 1,5 Millionen. Also ich klammer da auch noch, beziehungsweise baue da auch noch diese Kosten für die VIP-Arena mit ein und sind wir bei rund 1,5 Millionen Euro. Und jetzt gewisse Klasse hat das ja alles nicht. Also da sollte sich die Stadt überlegen, ob sie vielleicht ein bisschen die Mietkosten drücken kann. Weil ich will auch ein bisschen in die Zukunft schauen, weil in 2 Jahren stehen wir vor der gleichen Situation, sollte 60 nicht in den nächsten 2 Jahren aufsteigen. Also diese Kosten werden 60 erdrücken, wenn 60 weiterhin in der dritten Liga spielt.
Und jetzt schauen wir noch ein bisschen kürzer in die Zukunft. Saisonbeginn. Wann der sein wird, wissen wir nicht. Es wird schon darüber diskutiert in der Bundesliga, dass es unter gewissen Voraussetzungen, unter einem gewissen Hygienekonzept vielleicht teilweise die Stadien geöffnet werden. Aber, und da sind wir ja schon soweit, das Grünwalder Stadion, das besteht zum ganz großen Teil aus Stehplätzen. Da wird es sicher keine Öffnung geben in den Stehplätzen. Da wird keiner reinkommen. Das wird nicht gehen. Du kannst nur Sitzplatzbereiche öffnen mit den nötigen Abständen. Und da kann man für die Abstände sorgen. Das kannst du in den Stehplatzbereichen schlicht und ergreifend nicht. In der Bundesliga, da gibt es keine echten Stehplätze mehr oder fast keine echten Stehplätze mehr. Insofern, das bin ich mal wirklich gespannt, wie dieses Thema angegangen werden soll. Das könnte auch noch zum großen Nachteil von 60 München werden.
Möglicherweise. Ich habe heute mit einem Freund von mir telefoniert, der ist Trainer beim FSV Frankfurt in der Regionalliga. Die haben heute mit dem Training begonnen und da wird diskutiert, dass in Zukunft in das Stadion bei ihnen passt ja normalerweise 10.000 Besucher, die haben ja auch mal zweite Liga gespielt, da dürfen in Zukunft dann 250 Leute ins Stadion rein. Also kann man sich dann vorstellen, was möglicherweise auf 60 München zukommen wird. Aber weil du schon von der neuen Saison gesprochen hast, Tobi, also erstmal wollen wir jetzt erstmal in die Sommerpause gehen. Und ich muss sagen, ich halte es da wie Michael Kölner, der ja kürzlich bei mir in einem Interview gesagt hat.
Machst du auch Heilfasten, Olli? Heilfasten
jetzt? Ja, das ist jetzt eben der Punkt. Und Michael Kölner hat ja gesagt, nach einer Dreiviertelsaison bei 1860 brauchst du eine Kur. Wenn ich mir überlege, dass ich bei 60 seit über 30 Jahren oder dass ich 60 seit über 30 Jahren begleite, da müsste ich eigentlich jetzt in Sabbatical-Jahr nach Thailand gehen. Also, aber mein Thailand liegt bekanntlich auf Ibiza und da freue ich mich jetzt drauf. Am Freitag geht es auf die Insel und dann kann man ein bisschen abschalten, denn ich muss ganz klar sagen, 60 strengt schon brutal an.
Das ist wohl wahr. Also der Urlaub musste nicht storniert werden aufgrund der Relegation. Bei mir geht es noch ein bisschen weiter, weil ich eben auch noch ein paar andere Ligen zu verarzten habe, kommentieren darf. Italien, Spanien und so weiter und so fort. Also da freue ich mich sehr drauf. Da wird es bei mir noch ein bisschen weitergehen, ehe es dann auch für mich in den Urlaub gehen wird. So, das soll es dann von Radis Erben gewesen sein. Sollten sich in den nächsten Tagen irgendwelche spektakulären News herauskristallisieren, dann werden wir euch darüber natürlich informieren, werden darüber sprechen, ist doch klar. Wir werden uns auch in der Sommerpause melden mit interessanten Gästen, Gesprächspartnern. Auch das ist doch logisch. Den großen Takt, dass wir jetzt quasi täglich mit einem Podcast rausgegangen sind, den wird es so vermutlich jetzt in der Sommerpause nicht geben. Aber wie gesagt, regelmäßig werden wir euch da auf dem Laufenden halten und euch interessante Gesprächspartner bieten.
Tobi, ja, und ich glaube, in dieser Woche werden wir uns nochmal dann zurückmelden. Ich gehe davon aus, dass 60 in dieser Woche den Deal mit Nike verkünden wird und möglicherweise auch die Vertragsverlängerung mit Sascha Mölders.
Das würde uns sehr, sehr freuen. Also, wenn es da Neuigkeiten gibt, sind wir für euch wieder da. Das soll es gewesen sein von Radis Erben, einen Tag nach der Niederlage gegen Ingolstadt, weil uns ein bisschen heiß war gestern nach dieser Partie. Bis dann und eine gute Zeit. Servus.
Ciao.
Hallo, hier ist Gerhard Vandenberg. Ihr hört die Löwen-Podcast Radis Erben.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Radi, ja, bin ich König, ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.
Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com.
In der neuen Ausgabe von Schräglage, dem MotoGP-Talk auf meinsportpodcast.de, sprechen Juliane Ziegengeist und Gerald Dienenberg von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com und ich über den Saisonauftakt der MotoGP in Jerez. Ist Fabio Quartararo nur ein Sieger von Marc Marquez Gnaden?
Schräglage auf meinsportpodcast.de.